muziekstuk waar Lonely van der Bibel Gilberto, eine brasilianische Sängerin, das war eine Kooperation mit der Thievery Corporation, nicht mit Gruder und Dorfmeister, auch wenn es ein bisschen danach geklungen hat. Ja.
Ja, jetzt ergibt sich die schwierige Frage, wie ich die Bridge zu unserem Thema schaffe. Wir haben ungefähr Halbzeit von der Sendung und ich denke, es wird höchste Zeit, eine kleine Zusammenfassung zu geben von dem, was bisher gesagt wurde. Wir haben uns ein bisschen versucht anzuschauen, was bei Aristoteles, also im herrschenden universitären Diskurs über Körper los war. Wir haben gesehen, dass es da einen Diskurs gibt, der sagt, Materie ist weiblich besetzt, Form ist männlich besetzt, beide zusammen formen den Körper und beide zusammen stehen in einer hierarchischen Beziehung. Beides blieb nicht unkritisiert, wie wir bei Giordano Bruno zumindest gegen Ende der Epoche in den 1580ern gesehen haben. Wir haben also versucht zu zeigen, wie sich ein philosophisch abgehobener Diskurs gleichzeitig einschneidet in das Leben von real existierenden Frauen und Männern, Frauen vor allem. Und wir haben uns dann ein bisschen angeschaut, wie gleichzeitig der Diskurs in den Folterkammern abgelaufen ist, in einer Epoche, die gleichzeitig auch bekannt war für ihre ganz brutale Verfolgung von devianten Individuen, von Hexen und Magiern. Die Frage stellt sich jetzt nun, was ist dazwischen, was blieb dazwischen, was für Auswirkungen haben diese beiden Diskurse, sozusagen der Diskurs der Henker und der Diskurs der Metaphysiker, auf andere Ausdrucksformen, auf andere Diskursformen, was hat das für Auswirkungen zum Beispiel auf die Medizin oder die Literatur?
Ja, man kann sagen, sozusagen der Diskurs der Henker oder der Folterknechte, der theoretische quasi, der systematisiert genau das, was in den Folterungen passiert. Das heißt, der sorgt für Ausschlüsse. Jetzt gibt es aber eine diskursive Praktik, da würde ich sagen, dass man in der Literatur viel deutlichere Beispiele findet als in der Philosophie, und Bruno wäre da sozusagen insofern ein Zwischenfall, als der sein Schreiben eigentlich auch sehr stark als ein literarisches begriffen hat. Und diese Praxis kennzeichnet sich dadurch, dass sie nicht ausschließt, sondern gewisse Erfahrungen, die sonst immer ausgeschlossen werden, versucht zu übersetzen. Ein ganz markantes Beispiel in der Literatur der Renaissance dafür, wie sozusagen deviante Körper in eine literarische Form kommen, ist sicher der Roman Gargantua et Pantagruel von François Rabelais. Der ist geschrieben worden zwischen 1520 und 30, glaube ich. Ich glaube, erschienen 1534 oder so, um es mal kurz zeitlich auch zu markieren. Das ist ein Roman, in dem zwei Riesen die Hauptrolle spielen, Vater und Sohn. Und da versucht der Rabelais sozusagen über die Überzeichnung des Körpers, über die Darstellung aller Monstrositäten und über das Reinnehmen aller körperlicher Ausflüsse im wörtlichen Sinn, also es geht in dem Buch sehr viel um Brunzen, Scheißen und Vögeln, über das ganz, ganz überzeichnete und fabulierende Reinnehmen der Körperlichkeit entsteht da sozusagen eine Enklave für den Körper, der sonst sozusagen vom aristotelischen Diskurs immer ausgeschlossen wird.
Und da ist der Körper eben dann kein paranoischer Abschottungsmechanismus gegen die Welt, sondern eben da ist er so geöffnet und ist in ständigem Austausch mit der Welt. Und das ist sozusagen, es gibt gar keine klaren Trennlinien mehr zwischen der äußeren Welt und eben der körperlichen Welt. Die werden ständig überschritten und eigentlich auch immer in Zweifel gezogen.
Ja, wobei man jetzt also auch sagen muss, dass der aristotelische Diskurs für sich ja nun eigentlich nicht das Problem mit dem Körper hat, sondern dass diese Körperdiskurse ganz stark hineingetragen werden durch das Christentum, nicht? Also die aristotelische Naturphilosophie selber ist da überhaupt nicht wertend, sondern diese Wertungen werden in einer sehr komplexen Ideengeschichte aufgepfropft und mit hineingenommen. Das fällt mir jetzt sozusagen auch auf, dass man jetzt nicht den Aristoteles da selber dafür verantwortlich machen
kann. Ja, wir sprechen, um das zu erklären, wir sprechen immer vom Aristotelismus und nicht von Aristoteles. Aristotelismus ist sozusagen der herrschende Diskurs an den Universitäten und Klöstern im Mittelalter und in der Renaissance.
Also wir wollen diesen Autor auch gar nicht zum Erbfeind sozusagen aufbauen, aber seine Texte sind in Zusammenhängen, wie wir sie bei Giordano Bruno präsentiert haben, eben auch so verbogen bzw. so überliefert worden. Ja, also damit das Ganze jetzt nicht zu weit von den Körpern uns wegführt, ist es, glaube ich, auch höchste Zeit, dass wir aus dem Rabelais einfach ein Beispiel zitieren. Der Thomas hat da was sehr Nettes gefunden.
Ja, wir haben da eine Stelle, wo es sozusagen darum geht, dass der ungefähr fünfjährige Gargantua,
dieser Riese eben,
genau, der Riese als Junge, mit Dingen experimentiert im wahren empirischen Sinne, und so mit Dingen, wie gut sie sich eignen dafür, sie den Hintern zu wischen. Und er zieht sozusagen alle möglichen Sachen dieser Probe, und dabei dichtet er auch.
Der Abtrittsmarsch. Edler Kacker, lasse, wacker, nasse Masse, schissig, flüssig, munter unter dir sich breit ergießen. Aber höre, diese Lehre und die Witzung, eh die Sitzung sich darf schließen, wische säuberlich den Hintern, soll's nicht durch die Hose sintern.
Ja, also ich denke, dass das ganz eindeutig ein Beispiel für Gegendiskurse, für deviante Diskurse sind. Hier wird der Körper in seiner ganzen Organizität mit großer Freude dargestellt. Und ich denke, dass hier kann man sozusagen dann auch wieder zurückführen auf die Ausgangsbemerkung, dass das 16. Jahrhundert zweifellos eine Epoche war, die eine Kommunikationsrevolution durchlebt hat. Das heißt, wir haben also sehr, sehr viele verschiedene Stimmen, die sich auf verschiedenen Ebenen durchgesetzt oder nicht durchgesetzt haben. Diese Körperdiskurse sind eindeutig später zumindest verortet worden in einem Gebiet, das sich reine Literatur nennt, wohingegen die anderen, sagen wir mal, aristotelischen Diskurse sich heute in den philosophischen Instituten zumindest bis zu einem gewissen Grad wiederfinden. Ja, wir haben jetzt schon wieder sehr lange geredet. Ich glaube, es wird höchste Zeit, eine weitere Musikeinlage zu spielen.
Butterfly bass, al-Maria bass, abukra bass, Zahra hamra bass. مثل المجنون حمرا حمرا
وطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة
war von der Fairuz, der berühmtesten Sängerin aus dem Libanon. Baktuf Lakbas, ich weiß nicht, was es heißt. Das Arrangement war vom Siad Rahbani, ihrem Sohn. Der hat sozusagen diese arabische Musikwelt in die Welt der Big Band übersetzt.
Ja, und damit kommen wir also auch weiter zur Frage der Transmutation. Ich muss mich schon wieder bemühen, einen Übergang nach dieser wunderbaren Musik zu finden, auf das Fressen und das Scheißen und das sich verändern und das Sterben und das Werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt in den Körperdiskursen der Renaissance findet sich natürlich auch in der Medizin. Dort wird die Vergänglichkeit, die ständige Veränderbarkeit, das Aufnehmen der Materie, des Körpers von neuen Einflüssen natürlich auch in einem ganz anderen Sinne gedeutet, der unseren Ideen von Medizin sehr fern liegt, nämlich wenn es darum geht, sich über Infektion zu unterhalten. Die festen Grenzen des Körpers werden durch Krankheiten zerstört, werden in Aufruhr versetzt, und der Arzt ist also so, die Figur des Arztes ist also genau jene Person, die diesen durchaus natürlichen Zersetzungstendenzen Einhalt gebieten soll. Die Renaissance ist voll von Traktaten, wie man das Leben verlängert, wie man ein gesundes Leben führt, welche Form von Diätik man haben soll, und zwar Diätik nicht nur dafür, dass es einem gut geht, sondern auch zum Beispiel, was für Dinge man essen soll, damit man ein gutes Gedächtnis hat. Das finde ich also auch ganz interessant. Memory Pills sozusagen. Und das ist eine sehr verbreitete und sehr populäre Literatur. Gleichzeitig passiert aber auch in der Medizin ein großer Paradigmenwechsel, der verbunden ist mit einem weiteren sehr berühmten Namen, nämlich Paracelsus. Paracelsus ist sozusagen ein böser Junge, weil er aus der Universität ausbricht. Auch so ein böser Junge wie Bruno eigentlich nicht mehr auf Latein schreibt, deswegen sowieso sofort von den medizinischen Fakultäten exkommuniziert wird, sondern seine Texte würdiglich aufs Deutsche gesetzt hat.
Ja, und seine Polemik, glaube ich, ist auch ungefähr auf Brunos Höhe mit seinen wilden Schimpfereien gegen die Universitätsgelehrten. Aber das Besondere an ihm scheint zu sein, dass er sozusagen diese klassische Vier-Säfte-Lehre der herkömmlichen Medizintradition, wo diese vier Säfte im Gleichgewicht sein müssen und falls sie aus dem Gleichgewicht geraten, ist man krank, ersetzt durch eine andere Lehre, wo eigentlich die Krankheiten fast so mehr geistige Prinzipien oder Wesenheiten werden. Die werden individuelle Wesenheiten, die man selbst klassifizieren kann und die man dann sozusagen behandeln muss, und zwar eher nicht mit dem gegenteiligen Mitteln, sondern eher mit gleichen. Also sozusagen, da wird die Frage der Dosierung sehr wichtig. Und die führen uns nun wieder auf das Problem des Körpers und der Verdauung und der Einverleibung, weil wenn man dann die einzelnen Elemente sehr genau trennen muss. Und bei Paracelsus sind die Polemiken gegen die, wir nennen es die Suppenköche, die bösen Apotheker, die alles einfach nur zusammenmischen, die sind da sehr stark und man muss dann jedes Element einzeln trennen und einzeln aufnehmen oder fast genießen.
Ja, also auch hier kommt wieder dieser kulinarische Aspekt des Aufnehmens, des Verdauens, der Transmutation zum Vorschein. Und die Kunst der Transmutation, die Kunst der Verwandlung hat sozusagen nicht nur diesen dämonisch-teuflischen Aspekt, diesen Aspekt, dass sich die Hexe oder der Zauberer mit Hexensalbe einschmiert und dann durch die Lüfte fliegen kann, seinen Körper verändern kann, substanziell zu was anderem werden kann, sondern die Kunst der Transmutation ist sozusagen auch anwendbar innerhalb dieses Diskurses auf einen ganz anderen Bereich, der heute also zahllose Regale in Esoterik-Buchhandlungen füllt, nämlich die Alchemie. Aber auf die werden wir nach dem nächsten Musikstück zurückkommen.
Also
diesmal etwas leichter die Bridge machen, zurückbringt zur Frage der Alchemie. Die Albedo, die Weisung, ist eine von den Stadien im alchemistischen Opus. Und das, was uns hier sozusagen fernab der Esoterik oder der Psychologisierung von Alchemie interessiert, ist das gesellschaftliche Faktum, dass der Körper sozusagen nicht nur verwesen kann oder eben dieses Gefäß der Verwesung ist, das ständig Infektionen ausgesetzt ist, sondern dass der Körper natürlich zufolge dieser Logik, wenn er sich sehr verschlechtern kann, sich auch unglaublich verfeinern und verbessern kann. Und genau einen solchen Ort im Renaissance-Diskurs über die Verbesserung von Körpern, die Verfeinerung von Körpern, ist die Kunst der Transmutation so zu beherrschen, dass man eben zum Beispiel aus unedlen Stoffen oder Metallen sehr edle Metalle machen kann.
Ja, also bei dieser Transmutation ist es ja
gemeint eigentlich... Gemeint ist die Alchemie, nicht?
Genau, also eigentlich ist ja für heute, für heutige Leser oder Beobachter dieser Sache nicht wirklich nachvollziehbar, was diese Leute eigentlich wirklich wollten damals. Also sie haben... Also bei Paracelsus zum Beispiel gibt es eine Definition der Transmutation. Man kann aus einem Ding ein anderes machen, in Form, Gestalt, Farbe, Wesenheit, Wirkung und Tugend oder so, also nach allen möglichen Sachen durchdekliniert. Und dann folgen die Beschreibungen, was man alles machen kann, aus Kupfer, Blei, natürlich aus unedle Metallen, edle. Aber man kann auch zum Beispiel falsche Perlen herstellen oder Korallen nachmachen, indem man irgendwelches Mehlzeug so verrührt und verhärten lässt, dass es nachher ausschaut wie Korallen. Also es gibt so einen merkwürdigen Art der Veränderung, bei der man nicht genau versteht, nach welchen Kriterien erstens ein Ding gemessen wurde, also dass etwas überhaupt etwas ist. Also reicht es nicht schon so, wenn es ausschaut wie Gold, dass es als Gold durchgeht, von mir aus. Und wo auch die Grenze zwischen dem, was man wissenschaftliche Wahrheit und dem, was man wissenschaftlichen Betrug nennt, anscheinend nicht so gezogen worden sein dürfte, wie wir sie heute ziehen würden.
Was vielleicht auch wieder damit zusammenhängt, dass der Körper überhaupt immer als täuschender verortet worden ist.
Mhm. Und möglicherweise auch, dass man keine Alchemie, also vor allem in der späteren Alchemie, wo es wirklich darum ging, Gold zu machen, als vorgängiges Ziel, wirklich versucht hat zu beweisen, dass man eben einfach, dass man Körper verändern kann. Damit hat man schon bewiesen, dass man aus Dreck Gold machen kann, sozusagen. Und ist wert, an höhere Geschäfte heranzugehen.
Wobei gleichzeitig aber eben die Theorien der Alchemie gerade nur deswegen so faszinierend sein konnten, zumindest meiner Ansicht nach, weil die Veränderung eben in beide Richtungen geht. Der Körper ist eben genau dieses Gefäß der Veränderung, genau dieser Ort, der eigentlich ständig im Fluss ist, den es ständig einzugrenzen und zu beherrschen gilt. Und gerade deswegen, also ständig unter eine bestimmte Form von Aufsicht zu stellen ist.
Ja, aber gerade an der Alchemie sozusagen sieht man sehr deutlich, wie da das Ökonomische hereinbricht. Ne? Weil der Körper eben nimmer nur der Ort der Korruption ist, sondern auch der Wertschöpfung. Mhm. Und darum geht es ja sozusagen im Wesentlichen auch um in der Alchemie, die da so quasi eine Kryptoökonomie eigentlich darstellt. Ne?
Und das, wie soll man sagen, die symbolische Kristallisation all dieser Dispositive scheint dieser Schmelzofen zu sein, in dem sowohl die Körper der höchsten Kontrolle unterworfen werden, also sie werden so durchs Feuer gejagt, damit sie getrennt werden und damit sie die edlen Stoffe ausgesondert werden. Da kommen so all diese Diskurse zusammen, da kommt auch der Betrug hinein, da die möglichen Formen, wie man das darstellen kann, dass man Gold gemacht hätte. Da kommt so diese ganze wissenschaftliche und ökonomische Umfeld mit rein.
Ja, und gleichzeitig natürlich in diesem avancierten technologischen Instrumentarium auch die Vision, dass man die zeugenden Prozesse, die generativen Prozesse der Natur nachahmen kann, eben in der Retorte nachahmen kann. Und genau diese Art von Einflussnahme ist, denke ich, auch charakteristisch für einen spezifisch männlichen Diskurs zu diesem Thema, nicht? In also genau das Gebären, in das Wachsen und Werden, das der direkten Einflussnahme entzogen ist und bleibt, in unheimlicher Art und Weise entzogen ist und bleibt, Einfluss zu nehmen, es nachzuahmen und es bewusst zu gestalten. Ja, ein Blick auf die Uhr verrät, dass unsere Zeit nun schon wieder um ist, gerade da, wo wir doch eigentlich erst begonnen haben, über die Körper zu sprechen. Gerade so richtig in Fahrt gekommen sind, wie wir hier gerade gemeint haben. Ein kursorischer Streifzug war das durch die verschiedensten Körperdiskurse in der frühen Neuzeit, kursorisch, fragmentarisch, eklektisch, so wie auch diese Epoche und zweifellos ohne den Anspruch auf einen enzyklopädischen Rundumschlag, sondern wenn, dann bestenfalls Rundumschlag. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und möchten euch darauf hinweisen, dass es in 14 Tagen durchaus zeitgenössischer, nämlich im 20. Jahrhundert, weitergeht. Alice Pechriegel wird eine der bedeutendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts, nämlich Hannah Arendt, präsentieren. Schwerste Empfehlungen für diese Sendungen und wir wünschen noch einen schönen Nachmittag.
Yeah.